Ich definiere mich als Frau.
Intersexuell, weiblich, lesbisch.
Non-binary.
Asexuell.
Queer.
Ich definiere mich als lesbisch.
Ich heiße Alexandra Spitznagel, bin 29, ich wohne in Freiburg und arbeite als Informatikkauffrau. Ich definiere mich als nicht-binär und Wally und Leon sind meine PartnerInnen bzw. Meta-PartnerInnen.
Hi, ich bin Leon, 23 Jahre alt, wohne jetzt schon seit circa 7 Jahren in Freiburg und bin Gesundheits- und Krankenpfleger in einer Freiburger Klinik hier. Ja, ich definiere mich als cis-männlich.
Hi, ich bin Wally. Ich nutze meinen Namen als Pronomen und bin nicht binär. Ich wohne in Freiburg und studiere hier. Und ich bin mit Alex und mit Leon zusammen. We weren't born.
Hallo, ihr drei. Schön, dass ihr dabei seid bei der Kampagne. Wir haben jetzt verschiedene Selbstidentifikationen gehört und das Interessante bei euch jetzt ist einfach diese Konstellation. Also es ist keine klassische Paarkonstellation, sondern ihr seid drei Personen und ihr lebt ja miteinander als, kann man sagen, als Beziehung oder also welchen Oberbegriff habt ihr für euch?
Ich glaube, das kommt immer auf das Umfeld an. Also meinen Nachbarn würde ich sagen, wir sind eine WG. Und wenn es schnell gehen soll, sage ich auch, wir sind eine WG. Ich persönlich nehme uns eher so eigentlich als kleine Family wahr. Aber das bin vielleicht auch nur ich.
Genau, im beruflichen Umfeld vor allem ist es teilweise nicht so einfach damit. Ich lebe mit zwei Menschen in einer Beziehung, praktisch durch die Tür zu stolpern. Und dann heißt es meistens auch, ja, ich bin mit einem der beiden Menschen in einer Beziehung. Und man geht halt nicht näher drauf ein.
Also der engste Teil meiner Familie weiß, dass ich mit Wally zusammen bin und wir halt, ja, dass es eine polyamoröse Beziehung ist. Aber irgendwie so jetzt bei flüchtig Bekannten kommt es gar nicht so richtig zur Sprache. Also wenn, dann sage ich halt, dass ich in einer WG wohne, aber viel weiter kommt da gar nicht auch bei rum von den meisten Gesprächen.
Die meisten assume ja auch so ein bisschen, oder?
Also dass sie das eh schon denken über euch?
Nee, dass sie davon ausgehen, dass es halt irgendeine WG ist, so, ja. Und sich auch nicht näher dafür interessieren.
Ja, schon.
Ja, WG ist ja auch nicht so wirklich aussagekräftig, was die Beziehung untereinander angeht, ist ja erstmal ganz allgemein. Aber Alex, du hast, glaube ich, eben den Begriff Metapartnerinnen genannt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also mit Metapartner bezeichnet man in der Regel Partnerinnen von Partnerinnen. Also zum Beispiel, ich bin mit Wally in einer Beziehung. Und Wally ist wiederum mit Leon in einer Beziehung. Ich bin mit Leon, aber nicht in einer Beziehung, in Anführungszeichen, natürlich in einer zwischenmenschlichen Beziehung, aber nicht in einer Partnerschaft. Das macht aus Leon meinen Metapartner.
Okay, also Wally, du bist die Person, die mit beiden tatsächlich eine im engeren Sinne Beziehung führt.
Genau, also bei solchen Gesprächen merkt man immer, wie das Wort Beziehung total doof ist. Um sowas zu beschreiben, ich sag dann meist irgendwie emotional, romantisch, committete Beziehung, um das so abzugrenzen von einfachen zwischenmenschlichen Beziehungen, die tendenziell vielleicht auf anderen Ebenen laufen.
Beziehung meine ich jetzt auch so die abgekürzte Version von Paarbeziehung, was so gemeinhin auch dieses Romantische bei vielen beinhaltet.
Ja, das ist ja so der Punkt. Also man sagt Beziehung und alle haben ein Bild vor Augen. Aber das kann total unterschiedlich sein bei Leuten und meine Beziehung zu jedem Menschen ist was sehr Individuelles und das darf es auch gerne sein und ich weigere mich so ein bisschen, die individuellen Beziehungen, die ich zu Menschen habe, unter einen Begriff zu quetschen, wo dann Leute sonderbare Vorstellungen davon bekommen.
Das heißt, jede Beziehung verdient eigentlich einen eigenen Begriff?
Ich glaube, jede Beziehung verdient es, individuell definiert zu werden, wenn man das Bedürfnis danach hat.
Okay. Ein anderer Begriff, ich bleibe jetzt noch kurz bei den Begriffen, der mir genannt wurde, so in der Vorbereitung für das Gespräch, ist Polykül, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ist das jetzt ein Wort von euch oder ist es so ein allgemeinerer Begriff?
Da schalte ich mich jetzt mal ein. Ich habe nämlich auch mal zeitweise, ich habe schon sehr viel zeitweise gemacht, aber zeitweise unter anderem auch Chemie studiert. Und da ist Polykül ein Begriff für eine bestimmte Art von Verbindung, in der im Endeffekt mehrere PartnerInnen beteiligt sind. Jetzt fange ich schon an, die Chemie zu gendern.
Aber es ist schon ein Begriff, der so in Poly-Communities häufiger verwendet wird, auch international. Ja, also so eine Verbindung, ein Knäuel, da gibt es ganz, ganz viele Begriffe, die verwendet werden.
Da kenne ich mich nicht aus.
Aber also ich finde, Chemie ist ja, das ist ja gar nicht so weit hergeholt. Man sagt doch auch immer, die Chemie muss stimmen. Also ich finde auch, dass das eine gute Metapher irgendwo auch ist für Beziehungen, dass es einfach so Gemische sind und man weiß vorher nicht genau, was hinten rauskommt und manches passt und manches nicht und manchmal dampft es oder explodiert oder wird heiß.
Wow, okay, die Brücke.
Also ihr seid auf jeden Fall bisher noch, ihr empfindet euch als gute Mischung sozusagen.
Ich glaube, wir kommen gut zurecht miteinander.
Genau, bei uns stimmt die Chemie.
Bitte nicht weiter über Chemie reden.
Was würdet ihr sagen, was ist der Unterschied bei euch zu einer offenen Beziehung, jetzt auch wieder ein klassischer Begriff?
Da haben wir wieder einen Begriff, wo alle ganz verschiedene Bilder drunter haben, wenn man ihn hört.
Dann sage ich ganz kurz, wie ich es verstehe. Offene Beziehung, es gibt eine feste, romantisch, also committete Paarbeziehung und noch eine dritte Person oder mehrere Personen, die, wo es dann eher auf einer ja, sexuellen Ebene erstmal, wo dieses Commitment nicht da ist. Das würde ich sagen, wäre jetzt so als offene Beziehung definiert bei den meisten.
Genau, das ist so der stereotypische Begriff, den man damit ja verbindet. Und ich meine, der grundsätzliche Unterschied ist, dass, wie du ja auch schon gesagt hast, dort eine stereotypische romantische Beziehung besteht. Und bei uns ist das natürlich nicht der Fall. Wir haben hier nicht den Fall, dass zwei Menschen in einer Orthonormalbeziehung sind, wie die meisten Menschen es darunter verstehen. Und man öffnet das dann einfach und sagt, sexuelle Kontakte sind mit mehr Menschen möglich, sondern in dem Fall sind auch romantische Beziehungen und innige und auf der gleichen Augenhöhe wie diese vielleicht ursprüngliche Beziehung geführte weitere Beziehungen möglich.
Wobei da auch zu sagen ist, das wird ja auch ganz unterschiedlich gelebt. Also der Begriff auch Polyamorie ist relativ groß und da gibt es ganz verschiedene Konstellationen, die sich drunter fassen und auch Leute, die man vielleicht von außen als mit dem Label offene Beziehung bezeichnen würde, nennen sich häufig selber polyamore Beziehung. Und das ist völlig okay, weil es erstmal eine Selbstbezeichnung ist. Und am Ende fallen ganz, ganz viele Beziehungsmodelle unter nicht monogame Beziehungen. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen und sich auch immer auch mal verändern.
Darf ich fragen, seit wann ihr in dieser Konstellation zusammenlebt?
Also Bali und ich sind jetzt seit circa März, April letzten Jahres zusammen. Und seit wann ihr genau schon zusammen seid, weiß ich gerade nicht.
Ich nehme es mal, das ist alles sehr nebulös, aber ich würde jetzt mal einfach Weihnachten letzten Jahres.
Ja, irgendwie so, wobei Alex und ich uns auch schon länger kennen.
Ja, aber insgesamt ist es noch relativ jung.
Wir sind auch noch relativ jung.
Ja,
relativ jung.
Wie habt ihr denn davor gelebt, bevor ihr drei euch gefunden habt?
Ich war in einer anderen polyamoren Beziehung. Und dann hat der Scheiße gebaut und habe ich mit dem Schluss gemacht.
Genau, ich komme auch aus einer polyamorösen Beziehung mit zwei anderen Menschen. Eine davon besteht auch noch weiterhin und die andere hat sich dann irgendwann aufgelöst im gegenseitigen Einvernehmen.
Ich würde mich tatsächlich gar nicht als polyamorös bezeichnen. Und davor war ich auch nie in so einer Beziehungskonstellation, sondern eher das klassisch Monogame.
Dann geht jetzt die nächste Frage so ein bisschen eher nur an Vali und Alex. Also seit wann ihr polyamorös lebt? Ich nehme jetzt mal an, eure Eltern haben das nicht, euch nicht beigebracht von Anfang an. Also ihr habt es selber entdeckt. Also ja, wie war so der Prozess, dass ihr rausgefunden habt, dass das für euch eigentlich das Modell ist?
Also für mich war das im Endeffekt eine sehr spontane Entdeckung. Ich habe mich lange Zeit nicht wirklich mit Beziehungen befasst, überhaupt Partnerschaften und so waren bei mir ein Thema, was erst sehr spät in meinem Leben wirklich irgendeine Rolle gespielt hat. Und schon kurz nach meiner ersten noch monogamen Beziehung, die ziemlich katastrophal begonnen, geführt und beendet wurde. Gleich mit beim Stolpern in die nächste Beziehung war dann von Anfang an dieses Thema Polyamorie auf dem Tisch, weil ich diesen Menschen auch so ein bisschen über die Polyszene hier in Freiburg kennengelernt habe, im Austausch, und dann hat es irgendwann gefunkt und von uns war einfach von Anfang an klar, diese Beziehung kann nur Polyamor geführt werden, und ab dem Moment war für mich dann auch irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr nur einen Menschen in meinem Leben haben, und wenn ich dann jemand anderen treffe, den ich spannend, interessant finde, für den ich Gefühle entwickle, dann habe ich nur die Option, die andere Beziehung abzubrechen oder diese neue nicht einzugehen. Und das ist einfach ein Zustand, der für mich so heute nicht mehr in Frage kommt.
Ich habe mich damals in einen Typen verknallt, und dann waren wir eine Woche zusammen und dann meinte er, ich bin jetzt übrigens meiner Ex-Beziehung wieder zusammen, du bist jetzt Poly. Und ich war so, ja geil, fand den Typen aber interessant genug, mir das erstmal anzuschauen, und habe irgendwann gemerkt, wie schön das ist, auf so einer Ebene mit mehreren Menschen zu sein. Also das hatte auch eine Kettenformation, aber dieser Austausch, der in dieser Gruppe vorhanden war, war was, was ich super spannend fand, und das ging dann auch ein paar Jahre, und da habe ich gemerkt, hey, das ist auch was, was ich als gutes Beziehungsding zu verschiedenen Menschen sehen kann, und nutze seitdem die Selbstbezeichnung Polyamor. Spuck auf Recht, tick, tick, boom, Spuck auf Recht, Suki, Beat 2.0, Spuck auf Recht, Special K, Spuck auf Recht, yeah. Zwischen Schwarz, Rot, Gold und Schwarz, Weiß, Rot, ein starkes Volk bringt stark für Tod, NSG, Genozid, Industrie, BRD, Abschiebe, Knesse. Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich. Weiße Deutsche entscheiden über Identität, Überleben, über Überleben. Fahren Meere, spülen Schland in bürgerliches Denken. Antinational, Grenzen zermürben und beenden, ey. Weiße Power macht uns scheiße sauer. Staat und Kapital machen, dass die Schleife dauert. Nazis zeigen sich sozialverträglich, Decke mit Etiketten. Nennen es Ethnopluralismus, um die Hetze zu verstecken. Dazu gehören darf höchstens, wer sich assimiliert. Ich krieg Hass auf Papier, Behörden gehören massig blockiert. Residenzpflicht und Asylverfahren, Beschlüsse aus Parlamenten. Kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen. Gute Frauen, Mutterkreuze, schlechte Frauen, schwarzer Winkel. Immer noch ein gültiger Grund, auf den Staat zu pinkeln. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Sexism, Selbst, Männlichkeit darf nicht zu Schaden kommen.
Naja, das ist ja dann auch so ein bisschen Learning by Doing, ne? Also man merkt es ja wahrscheinlich jetzt nicht so aus dem Innersten heraus, wie es ja oft bei Homosexualität der Fall ist, dass man sich dann so verknallt und dann ist es so, sondern es war jetzt so eine Art Prozess, und dann habt ihr so währenddessen oder im Nachhinein festgestellt, ja super, das passt voll gut, das ist schön. Das heißt, so ein inneres Coming Out, wenn man das so sagen kann, gibt es da vielleicht gar nicht so, aber dennoch, wenn man das für sich entschieden hat, geht man damit ja nach draußen. Man lebt es und erzählt es ihren Leuten. Wie war das bei euch? Also wie habt ihr das dann so kommuniziert nach außen? Wie waren da so die Reaktionen?
Das muss ich gerade selber überlegen. Wie war das bei mir? Also ich habe das halt natürlich als allererstes meinen Freunden erzählt. Also ich glaube, dadurch, dass ich halt eh in politisch linken Kreisen unterwegs bin, war das dann nie wirklich so eine große Diskussion. Es waren dann halt schon irgendwie so ein paar Fragen, halt tatsächlich auch so in Richtung, ja, ist das eine offene Beziehung, also so wie das vorhin schon angesprochen worden ist, ob ich dann mit allen beiden auch Sex hätte, aber ansonsten war da eigentlich immer eine große Akzeptanz. Da, wo es mir eher unangenehmer war, tatsächlich bei der direkten Familie anzusprechen, aber es ging dann eigentlich auch besser als gedacht.
Also ich für meinen Teil, ich komme auch wirklich vom hintersten Kuhdorf unten an der Schweizer Grenze. Und dann war das halt so ein Thema, wie erkläre ich es der Family und vor allem den Menschen, mit denen ich halt auch einen vertrauensvollen, engeren Kontakt habe. In meinem Fall war das zum Beispiel auch meine Großmutter, und da waren natürlich die Sorgen groß. Ich meine, sie ist jetzt über 70 und da war ich dann so, ich meine, sie ist es nicht sonderlich katholisch. Sie ist überhaupt nicht katholisch, sie ist evangelisch, aber
das macht es ja besser.
Genau, wie da die Akzeptanz ausfallen wird. Und habe es dann irgendwann am Tisch, als wir gerade Kaffee und Kuchen genossen haben, einfach mal fallen lassen, so den Punkt. Und im Endeffekt alle Sorgen waren komplett unbegründet. Da war dann so ein, oh, wie schön, und erzähl doch mal, und wie ist das? Ach, das ist ja toll mit zwei Menschen. Und oh, aber hast du denn überhaupt noch Zeit für andere Dinge? Du hast ja sowieso schon immer so viele Projekte. Und also ich hatte persönlich keine Erfahrungen, wo dann jemand mich wirklich schief angeguckt hat. Selbst auf der Arbeit, wo das ja immer so ein Thema ist, weil man will ja professionell bleiben und man hat ja auch Erwartungen zu erfüllen, war das sehr unproblematisch. Wenn man da auf eine Rückfrage, wie ist es denn bei dir gerade so mit Menschen in deinem Leben, da einfach mal ehrlich geantwortet hat. Also bei den KollegInnen war da immer Verständnis und im Zweifelsfall eher mal so Interesse.
Ich glaube, mein engeres Familienumfeld war hart überfordert, aber ich glaube, die haben das wie ganz viele Dinge als Phase abgestempelt und mussten irgendwann erkennen, dass es keine Phase ist. Das ist, glaube ich, ein Muster, was weiter bestehen bleibt. Und ja, also die beiden kommen zu zweit mit auf Familienfeste und da gab es jetzt noch nie größeres Drama. Passt daher. Und beide haben eine wirklich großartige Beziehung zu meinen Großeltern. Und jedes Mal, wenn sie nicht mitkommen, sind meine Großeltern devastated, wo die beiden denn seien.
Okay, das klingt ja ganz gut. Trotzdem, also jetzt in eurem Umfeld, klar, ihr habt halt auch ein Umfeld, das da sehr liberal ist. Ich meine, es geht nicht allen so wahrscheinlich. Und viele, wenn sie das jetzt so zum ersten Mal hören, da ploppt dann doch einiges auf, ne? Also ich will jetzt nicht alle hässlichen Vorurteile aufzählen, aber also ganz viel reduziert sich eben, ich finde bei Queeren, es reduziert sich automatisch ganz viel immer so auf das Sexuelle plötzlich, also dass die dann sagen, denen geht's doch nur um Sex oder ist halt hier wilde Orgien werden gefeiert oder das kann doch gar nicht echt sein, das können doch keine echten tiefen Gefühle sein oder das ist nur eine Phase, also das sind alles so Punkte, die da glaube ich bei vielen kommen. Auch wenn es euch jetzt noch nicht in der Form begegnet ist, was würdet ihr denen antworten?
Also unsere Samstagsorgien sind uns eigentlich schon relativ wichtig.
Könnte man da noch einsteigen?
Nee, Scherz. Es ist wirklich so, also dieses grundsätzliche Ideal, man kann ja nur einen wirklichen Menschen finden. Das ist genauso weit hergeholt wie die meisten Stereotype von Männer können nur Frauen und Frauen nur Männer lieben und es gibt ohnehin nur Frauen und Männer und alles weitere ist Einbildung. Und denen sage ich, sie sollen mir erstmal Beweise liefern dafür, dass es nicht so ist. Ich habe mehrere Menschen, die ich liebe, aus ganzem Herzen und wahrscheinlich auch noch viel mehr, wie jeder Mensch, der mir solche Vorurteile entgegenwirft.
Also wenn meine Mutter sagt oder einem Vater, du kannst nur eins deiner Kinder lieben, weil nur eine wahre Liebe irgendwo existieren kann, dann gucken die auch schräg. Mhm. Aber ja, dieser sexuelle Ding ist auf jeden Fall was. Ich meine, Leon, du meintest es ja eben auch von wegen, na, mit wem von beiden hast du jetzt mehr Sex? Entschuldigung, fuck off. Mein Sexualleben kann ich mir selber überlegen, wie viel davon ich teilen möchte. Und wie kannst du es wagen, eigentlich danach zu fragen? Nur weil ich nicht in deine Vorstellung passe, geht es dich einen Dreck an erstmal. Also da fühlen sich ganz viele so ein bisschen so ein Freifallschein, da frech nachzufragen häufiger.
Also weil ich halt das Gespräch, wenn dann immer nur mit Freunden geführt habe, in der Regel zu dem Thema, wie denn unsere Beziehungen zueinander sind, fand ich es nie irgendwie eindringlich oder invasiv, wenn die jetzt einfach mal gefragt haben, ja, wie ist das denn eigentlich so mit Sex miteinander bei euch? Ich war aber trotzdem tatsächlich immer so ein bisschen überrascht, dass immer gedacht worden ist, ich hätte mit euch beiden Sex, muss ich dazu geben.
Klar, du Stecher.
Klar, das ist auch so ein Stereotyp, von dem das ja kommt. Also wie wir es ja auch vorhin schon dargelegt haben, wir sind ja gar nicht in einer Alle-mit-Allen-Beziehung, aber da merkt man halt sofort wie wieder dieses Stereotyp, euch geht es ja nur um Sex. Ihr wollt mit einer möglichst großen Gruppe an Menschen es euch ermöglichen, irgendwie ohne Vorurteile von außen abzubekommen, Sex zu haben. Und das ist halt einfach nicht das, wie wir zusammenleben. Das entspricht einfach für uns nicht unserer Realität.
Naja, und selbst wenn es so wäre, wäre es auch nicht schlimm, ne? Aber also ganz davon abgesehen.
Voll.
Denkt ihr, dass eure Art zu leben oder also Polyamory einem besonderen Stigma auch ausgesetzt ist? Also ich kenne das so von, ich glaube von Bisexualität, das ist auch ziemlich hart angegriffen von allen Seiten. Würdet ihr sagen, dass ihr euch da auch schützen müsst nach außen?
Wohnungssuche ist da, glaube ich, schon ein Thema gewesen.
Boah, übel.
Ja. Aha.
Also aber da geht es doch die Vermieterin nichts an, wie ihr, was ihr miteinander macht.
Das heißt nicht, dass sie sich nicht trotzdem dafür interessieren und sie können es sich leisten, sich dafür zu interessieren, weil der Wohnungsmarkt in Freiburg echt übel ist. Es wird schon immer nach Beziehungskonstellationen gefragt.
Wir haben ja auch tatsächlich gar nicht mal, also doch recht intensiv Gespräche zu dritt untereinander geführt, wie wir bei der Wohnungssuche eigentlich dann uns darstellen wollen. Weil du hattest, glaube ich, schon mal mit einer Freundin auch drüber geredet, die tatsächlich in einer ähnlichen Situation war und die auch gesagt hatte, dass die das total schwierig hatten. Die waren aber, glaube ich, auch total offen und haben gesagt, ja, wir sind drei Leute und sind in einer polyamorösen Beziehung. Und da wird, glaube ich, auch ganz oft dieses Stigma von, ja, eine Rumvögelei und so weiter gesetzt. Und auch ganz viele Absagen speziell darauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, also die Freundin hat das auch so beschrieben. Also es ist ein Thema, was viele Konstellationen als Erfahrung hatten.
Ich würde gerne auf ein paar Herausforderungen, nenne ich es mal, zu sprechen kommen. Also das eine sind die Vorurteile, das ist eine Sache, aber trotzdem, also wie in jeder Beziehung oder sexuellen Konstellation oder emotionalen Konstellation, gibt es Herausforderungen. Das ist einfach so. Ich meine, das macht es ja auch aus. Das macht es ja auch intensiver. Also Stichwort Eifersucht. Ich meine, das ist tatsächlich ein Thema und ein Stereotyp ist ja auch, da, bei denen gibt es keine Eifersucht, aber so ist es ja wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ich habe persönlich beides in meinem Leben bisher kennengelernt. Auch ich meine, ich bin ja im regen Austausch mit anderen Menschen, die auch Polyamor leben und da spricht man natürlich so auch über die Gefühle und wie kommt man damit klar, was sind denn so die Herausforderungen? Und ich habe das Gefühl, es gibt wirklich zwei Sorten an Menschen oder vielleicht sogar drei. Es sind die wirklich extrem selten bis fast gar keine Eifersucht verspüren. Dass das aber dann alle Menschen sind und auch alle Menschen betrifft, die Polyamor leben, ist dann halt dieses sehr häufig kolportierte Stereotyp. Ich kenne genauso viele Leute, die dann Eifersucht haben, aber da sehr konstruktiv mit umgehen. Die sagen, ich nehme das an, ich fühle das, das kommuniziere ich auch gegenüber meinen Beziehungen, aber es frisst mich nicht auf. Und es gibt dann halt die es dann entweder verdrängen oder die damit nicht konstruktiv umgehen können. Und dann ist es natürlich ein Problem, mit dem man in einer polyamorösen Beziehung bedeutend stärker konfrontiert ist, wie in einer monogamen Beziehung, wo man sich einfach hinter dieser monogamen Beziehung, sagen wir es mal ehrlich, auch verstecken kann.
Wir leben in einer mononormativen Welt, ist es so ungefähr, diese begrifflich dafür wie heteronormativ oder cisnormativ, dass einfach von einem Monogamie als in Anführungsstrichen Normalität ausgegangen wird. Und um monogame Beziehungen zu bewahren und diese Zweierpartnerschaftlichkeit zu bewahren, gehört für viele auch diese Eifersucht zur Normalität dazu, an die man sich dann auch in einem gewissen Rahmen sogar klammern kann, um die Beziehungen nach außen vor allen möglichen Predatoren zu schützen. Und ich glaube, der große Unterschied, den ich zwischen monogamen und polyamoren Beziehungen sehe, ist, dass du in polyamoren Beziehungen auf jeden Fall kommunizieren musst, weil sie anders, glaube ich, nicht funktionieren, aus meiner Erfahrung. In monogamen Beziehungen musst du, glaube ich, viele Dinge nicht kommunizieren, weil du sie hinter ganz vielen normativen Vorstellungen verstecken kannst auch und es verschieben kannst irgendwohin. Nicht, dass es nicht sagen würde, dass auch jede monogame Beziehung hell profitiert, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Ich glaube nur, es ist sehr viel einfacher, es nicht zu tun.
Also ich glaube, das Thema Eifersucht war vor allem am Anfang in der Beziehung für mich immer so ein bisschen ein Problem. Ich muss aber sagen, Wally ist da eigentlich mega gut mit umgegangen und hat auch eigentlich von Anfang an kommuniziert, das ist total wichtig, dass man da das offen anspricht und dann einfach drüber redet. Und in der Regel ging das dann auch einfach klar, dadurch, dass wir das dann auch so gemacht haben. Und ja, hin und wieder kommt es auch nochmal, zumindest bei mir persönlich, vor. Aber ich versuche dann halt schon, einmal kurz nochmal in mich zu gehen und in der Regel spreche ich es dann auch einfach an. Und das löst halt tatsächlich fast immer.
Männer müssen Männer sein, Männer dürfen Männer nicht lieben. Nur Kameraden sind Männer, Männer müssen die Grenze ziehen. 175, ein Wunderpunkt geschichtlich. Wie kann man nur hassen, dass Menschen nicht lieben? Realität, ich blick's nicht. Wenn Frauen Frauen küssen, lieben, ficken, unterstützen, Leistungsstreben, Überlegenheit, ergo weiterleben. Survival of the fittest, kein Nutzen, kein Gewissen. Du bist krank, du bist dran, du bist schmutzig einnistet. Sozialschmarotzer, Mythen, bedienen niederste Instinkte. Schön sozial, not white supremacy, hier auch wieder zu finden. Die Ressourcen sind knapp, man tritt von oben herab. Die Verwertung von Menschen wird als Logik verpackt.
Jetzt sind wir schon fast beim Thema Kommunikation, was ja eigentlich das A und O, E für alles ist. Aber Wally, nochmal auf dich kurz zurück. Habe ich dich richtig verstanden, dass du mehr oder weniger der Meinung bist, dass Eifersucht auch ein Stück weit eine Entscheidung ist? Also nicht, dass ich da einfach nichts dafür kann, das ist ein Gefühl, das ist da, sondern dass ich, also dass Leute das auch wirklich pflegen und gezielt auch einsetzen, sich dahinter verstecken?
Ich glaube, Eifersucht ist ansozialisiert, dass wir das anerzogen bekommen, dass uns das ganz häufig an Rollenbildern, in Medien, in wie müssen Beziehungen sein und laufen vorgezeigt wird. Und ich glaube, Eifersucht ist ein ganz guter Sammelbegriff für ganz viele Ängste, Selbstzweifel und Sorgen, die irgendwo passieren können. Das kann man alles ganz toll unter diesen Begriff schieben. Aber diese Gefühle würde ich nicht als Entscheidung bezeichnen, in keinster Weise. Gefühle sind da und es ist okay, wie sie da sind. Die Entscheidung, die ich setzen würde, ist, was man damit macht. Verschiebt man das nach außen, gibt man jemand anderem die Schuld für die eigenen Ängste und Sorgen oder Selbstzweifel? Oder hält man vielleicht auch erstmal einen Moment inne und schaut, okay, was ist mein Gefühl hinter dem Großbegriff Eifersucht? Habe ich Angst, selber nicht gut genug zu sein? Möchte ich das, was meine Partnerin gerade woanders hingibt, gerade selber? Brauche ich das gerade selber? Zeigt sich dieses Bedürfnis? Oder sind das einfach Verlustängste, die bei mir gerade hochkommen? Und da ist und dann diese Gefühle zu kommunizieren und zu gucken, okay, was machen wir jetzt damit, weil es sind alle betroffen? Und wie können wir da jetzt gemeinsam einen guten Weg finden, dass beispielsweise Bedürfnisse, die ich bei mir habe, auch erfüllt werden oder dass wir einen guten Weg gemeinsam finden, mit Selbstzweifeln umzugehen oder mit Verlustängsten. Und ich glaube, da liegt eher der Entscheidungspunkt. Und es ist sackeschwierig und da kriegt man häufig auch Rückschläge und es kann total schwierig und anstrengend sein und braucht manchmal auch Tränen. Aber aus meiner Erfahrung lohnt sich das, diese Energie zu investieren.
Ja, gutes Selbstbewusstsein ist, glaube ich, auch entscheidend. Und zwar nicht im Sinne, dass man unverwundbar ist oder sich toll findet, sondern sich seiner selbst bewusst ist einfach. Ja, als dass man sich kennt, dass man auch Ängste und Schwächen kennt und wenn sie kommen, damit umgehen kann und sie auch mitteilen kann, um dann mit den anderen versuchen, es zu klären. Aber wahrscheinlich kann man auch nicht alles klären. Setzt ihr euch regelmäßig zusammen und versucht dann gezielt alles mal anzusprechen oder macht ihr es spontan nach Bedarf? Sind das immer die Dreierkonstellationen im Gespräch oder auch Einzelgespräche? Wie hat sich das da eingependelt bei euch?
Bei uns ist es wirklich eher so eine Bedarfssache. Also wir haben dann nicht unsere regelmäßigen Krisensitzungen oder eben Nicht-Krisensitzungen, in denen wir uns dann zusammenfinden und mal ansprechen, wie geht's denn jetzt allen? Weil es ist dann wieder so ein erzwungenes Kommunizieren, du musst jetzt irgendwas sagen und davor steht hier keiner auf. Das ist halt eine Art von auch Umgang mit dem Thema, den wir auch gar nicht wollen. Das heißt, wenn bei uns irgendwas aufkommen sollte, dann wird das angesprochen. Wenn es sinnvoll ist in Zweiergruppen, wenn es sinnvoll ist, dass da irgendwie alle mal zu Wort kommen, dann hocken wir uns auch zu dritt mal an den Küchentisch und reden. Aber die meisten Krisensitzungen, habe ich das Gefühl, bei uns haben ja mit dem gemeinsamen Zusammenleben als mit dem gemeinsam eine Beziehung führen zu tun.
Also der Putzplan ist schwieriger zu klären.
Genau.
Ja, oder so halt normale Beziehungsthemen, die halt irgendwann ankommen, wenn man frisch in Beziehungen ist und sich noch nicht so gut kennt bei manchen Punkten oder erst immer wieder neue Seiten voneinander kennenlernt, wo auch vielleicht auch nicht immer die schönen Seiten an allen hochkommen und man darüber in die Kommunikation gehen muss. Also ein Thema, was wahrscheinlich allen Menschen irgendwo trifft, wenn man in irgendwelchen Beziehungen zu Menschen ist, die näher werden.
Genau, ich glaube, das Thema ist auch vor allem, seit wir jetzt wirklich Anfang des Jahres zusammengezogen sind, dann nochmal deutlich stärker hochgekommen. Davor haben wir uns zu dritt gar nicht so häufig gesehen. Und wie das so ist, wenn man nicht zusammen wohnt, man trifft sich dann, man macht ab, man besucht sich nachher, man ist dann schon in so einem Mindsetting und man freut sich drauf, aber man trifft sich nicht mal einfach so, wenn man morgens ungewaschen aus der Tür des eigenen Zimmers stolpert, auf dem Weg, um sich einfach nur mal kurz die Zähne zu putzen. Und in dem Moment, wo diese Sachen halt zu unserem Alltag geworden sind, da lernt man natürlich auch Seiten der PartnerInnen und MetapartnerInnen kennen, die man vielleicht sonst gar nie überhaupt, denen man gar nie begegnet wäre. Und das ist im Moment so das Thema, mit dem wir uns immer noch so ein bisschen beschäftigen, so dieses gemeinsame irgendwo ankommen.
Es war schon heftig, Leonce erstmal ungeschminkt zu sehen.
Ja, ich schmink mich echt oft.
Aber ich würde behaupten, wir sind da auf einem guten Weg.
Ja, wahrscheinlich immer irgendwo auf dem Weg.
Ja, yeah. Also ich glaube, ankommen werden wir in dieser Wohnung vielleicht nicht mehr. Wenn wir irgendwann irgendwo ganz anders wohnen, ein paar Jahre auf dem Buckel haben zusammen, dann vielleicht.
Das ist ja der Moment, wo man spießig wird, wenn man irgendwo angekommen ist.
Ich würde behaupten, wir sind schon spießig geworden.
Ui!
Oh je, jetzt gibt es eine Diskussion.
Punktuell, ja.
Würdet ihr euch als exklusives Konstrukt betrachten oder seid ihr da alle drei weiterhin offen? Und ich meine, wenn man das weiterdenkt, da ist ja dann sehr viel möglich auch.
Von meiner Seite aus auf jeden Fall nicht. Ich meine, es ist ja auch, wie ich ja vorhin schon kurz habe durchblicken lassen, so, dass ich noch mit einem weiteren Menschen, der heute gar nicht da ist, in einer Beziehung bin. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen, einfach weil der Mensch selbst nicht zu Wort kommen kann heute. Aber wenn jetzt zum Beispiel Leon oder Wally noch jemand anderen finden würden, dann wäre von meiner Seite aus da ohnehin klar, dass da nichts dagegen spricht. Und am Ende, wie die meisten Dinge bei uns, wird das wahrscheinlich einfach was sein, über das wir reden müssen, wenn es hochkommt.
Ziemlich gut auf den Punkt gebracht, Alex.
Ich habe sehr viele individuelle Beziehungen zu individuellen Personen. Und das wird so bleiben.
Okay, ich meinte, glaube ich, auch eher sich verlieben. Ich weiß nicht, wie viele Leute du verliebt bist, Wally, aber genau.
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mich noch nie wirklich verliebt.
Okay.
Also, weil dir ist gerade richtig heartbroken. Ja. Ich definiere, weiß ich nicht. Also ist Verlieben nicht sowas, du guckst jemanden an und bist so, fängst du an, so rumzuschwärmen oder sowas?
Auch, ja.
Ja, also ist Teil das davon? Ist vermutlich, also so was Menschen beschreiben. Es ist ein Erlebnis, was nicht meine Art ist, Beziehungen zu führen. Was ich nicht häufig habe. Das heißt nicht, dass ich Menschen nicht liebe oder dass mir Menschen nicht wichtig sind. Also guckt auf, so blöd zu gucken, ihr beiden. Ist das besser? Sondern ich gehe Beziehungen einfach da auf meine ganz eigene Weise an und lerne Menschen besser kennen und habe mit denen, weiß ich nicht, manchen Menschen teile ich sexuelle Punkte, manchen Menschen teile ich emotionale Teile von mir, manchen Menschen teile ich ein Hobby und das ist für mich erstmal gleichwertig und also ich versuche das nicht in solche Kästen zu sperren, sondern das immer das so anzugehen und wenn sich irgendwas entwickelt, dann tut es das und das ist okay so. Also es gibt Menschen, die benennen das Beziehungsanarchie.
Gibt es sowas wie eine Szene in Freiburg, wenn man das so nennen kann, also so eine Polyamory-Community?
Da werde ich nochmal das Wort ergreifen. Das hat den Grund, es gibt in Freiburg einen Polyamory-Stammtisch, der auch mit einer kleinen Online-Präsenz in Form einer Facebook-Gruppe ausgestattet ist. Und dort bin ich seit mittlerweile mehreren Jahren auch in der Administratorrolle aktiv. Und wir haben natürlich Corona-bedingt aktuell keine Treffen mehr, aber normal versuchen wir mindestens einmal im Monat auch einen Stammtisch abzuhalten. Da kann man sich treffen und auch mit anderen Menschen austauschen. Das ist so das Polyamoröseste, was es in Freiburg im Moment an Szenen gibt, würde ich behaupten.
Wo ist es am meisten ausgeprägt? Wahrscheinlich in Berlin, ne?
Das ist eine gute Frage.
Also ich kenne auch ganz viele Polis, die auf dem Land wohnen.
Genau.
Wahrscheinlich sieht man das in der Stadt eher häufiger, mit ganzen komischen linken Ideen.
Ich glaube, es ist auch eine Frage, von wo kommen die Leute? Also zum Beispiel bei diesem Poli-Stammtisch, bei dem ich ja jetzt doch schon einige Jahre dabei bin, ist es so, dass wir teilweise Leute von so weit oben wie Stuttgart und so weit runter wie Basel oder sogar über den Rhein hinweg aus der Schweiz oder aus Frankreich Menschen bekommen, die dann einfach für den Stammtisch mal rüberkommen oder die der Facebook-Gruppe beitreten, um sich mit uns auszutauschen. Also so diese Einflusszone ist doch sehr, sehr groß. Und Berlin ist natürlich eine große Stadt und ist auch eine sehr offene Stadt, hört man meistens. Aber Ich glaube, Polis gibt es überall. Wie sichtbar sie sind, hängt dann halt auch davon ab, wie sie sich organisieren.
Ah, das bringt mich jetzt doch noch auf eine Frage. Sichtbarkeit. Wie seid ihr in der Öffentlichkeit, also draußen auf der Straße, wie seid ihr da sichtbar? Also nimmt man euch da dann auch so wahr als Polyamory oder Polykül?
Dieser Begriff.
Hängt ihr aufeinander rum?
Ja, wir wohnen zusammen, wir hängen immer aufeinander rum.
Aber draußen jetzt
glaube ich eher nicht. Auf der Straße?
Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass man uns das, wenn wir unterwegs sind, gar nicht so oft ansehen kann.
Aber wie sieht man sowas?
Naja, Händchen haltend und wir küssen alle.
Mali in der Mitte, Leon rechts an der Hand, Alex links an der Hand jetzt mal.
Ja, aber so frei sind die meisten Fußgängerzonen.
Genau, das ist Freiburger
Nehmt euch den Raum.
Amtsbedingt nicht möglich. Plädoyer
für die Verkehrswende.
Für die Verkehrswende.
Aber ich finde, das wäre doch was, also eigentlich wäre das doch total schön, sowas auch mal, sowas zu sehen. Mehrere Menschen, die es so nach außen auch zeigen.
Also ich glaube, wir verstecken uns auch nicht. Also nicht irgendein Punkt, wo wir drauf achten, irgendwie als monogam zu passen oder sowas, sondern sind einfach, wie wir gerade sind und wie wir gerade sein wollen. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, also dass Leute, ganz viele Menschen Polyamorie gar nicht kennen und nicht monogame Beziehungsformen gar nicht kennen und sowas deswegen gar nicht erwarten. Und wenn ich mit Alex Händchen halten durch die Stadt renne und wir beide als feminin passen, dann sind wir beste Freundin wahrscheinlich für die meisten statt ein lesbisches Paar. Und mit Leon passen wir wahrscheinlich als Heteropärchen einfach. Völlig unabhängig davon, dass wir beide nicht hetero sind. Mhm. Also ich glaube, das ist, weiß ich nicht, selbst wenn wir mit einer Polyamorie-Flagge rumlaufen würden, würde die kein Schwein erkennen.
Ja, also das bringt mich gerade so ein bisschen einfach so an die Überlegung, ich glaube, das weiß bei mir an meinem Arbeitsplatz weiß das, glaube ich, gar keiner. Das liegt aber auch halt daran, weil ich es halt nie irgendwie offen anspreche. Also ich sehe da jetzt auch keinen Bedarf für. Und das ist jetzt halt auch nicht so, dass die Leute dann so massiv nachbohren.
Habt ihr überhaupt Zeit für sowas?
Ja, das ist, glaube ich, auch manchmal die Frage.
Was mir dabei nur aufgefallen ist, ich habe auf meinem Schreibtisch seit gut ein paar Monaten schon so einen Doppeldecker-Bilderrahmen mit den Bildern meiner beiden PartnerInnen. Und da kamen dann ab und zu schon sehr schüchterne, aber Fragen von der KollegInnen auf der Arbeit. Weil zwei Bilder von weiblich gelesenen Menschen. Ich bin noch nicht in dem Alter, dass es meine Kinder sein könnten. Fast noch nicht. Und dann kamen schon so ein paar Fragen, wo dann Leute an mich herangetreten sind und dann so ein bisschen so vor sich hingestottert haben und dann irgendwann so, wer sind denn die Leute? Sind das deine beiden besten Freundinnen? So kann man es nennen. Aber es sind dann natürlich Momente, also wirklich so von außen, wenn da nicht irgendwo so ein Stein des Anstoßes ist, kommt so ein Thema ja kaum hoch. Und ich schmier es auch niemandem so ganz bewusst aufs Brot, außer ich möchte zum Beispiel irgendeinen Punkt bewusst rüberbringen.
Hallo, ich bin Alex und ich bin Poli, wer bist du?
Genau das.
Okay, also das Thema Sichtbarkeit im Sinne von wirklich dann auch einer breiteren Masse, das ja quasi aufs Brot zu schmieren, blöd gesagt, ist jetzt nicht so euer Thema.
Nee.
Also nichts Politisches so in dem Sinne, dass es auch wirklich so nach draußen permanent kommuniziert werden muss.
Nee, permanent sowieso nicht, aber da frage ich mich eh, wer das macht. Aber politisch ist es auf jeden Fall. Also ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier sitzen. Es betrifft uns, eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Beispiel Wohnungssuche. Alle Menschen in unserem Umfeld, die gerade in der Familienplanung sind, in polyamoren Beziehungen. Das Thema lässt sich nicht unpolitisch machen. Und ich glaube, dafür haben wir auch alle so ein grundsätzlich Bewusstsein, entsprechender auch politisch aktiv zu sein.
Ja, ich danke euch sehr, Wally, Alex und Leon, für das spannende Gespräch und wünsche euch alles Gute.
Dankeschön und danke für die Einladung.
Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti.
Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg sowie der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg.